Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer und freue mich heute über die Themen Nachhaltigkeit und Krisenmanagement zu sprechen. Themen, die uns natürlich intensiv auch in der Handelskammer beschäftigen. Es gibt ja einen alten Spruch, Krisenzeiten sind Kammerzeiten und insofern haben wir auch besonderes Interesse an dieser Thematik. Heute habe ich einen wirklich besonders interessanten Gast hier heute, Stefan Schnabel, CEO und Inhaber der Helm AG, einem Hamburger Unternehmen durch und durch. Seit April 2020 leitet Stefan die Helm AG und dann sieht man natürlich genau, 2020 mitten in der Corona-Krise mit dem Ausbruch hat er das Familienunternehmen übernommen. Also einen Crashkurs im Krisenmanagement hinter sich. Und mit der Zollthematik, die wir aktuell zu bekämpfen haben als Double Player, ist er natürlich auch mittendrin in der nächsten Krise. Zudem ist er aber auch Vizepräses in der Handelskammer. Daher kennen wir uns gut, arbeiten gemeinsam eben daran, Hamburg krisenfest zu machen mit der Standortstrategie Hamburg 2040. Insofern sind wir sehr gespannt, was er zu berichten hat. Herzlich willkommen, Stefan Schnabel.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, klasse. Wir freuen uns. Wir wollen heute ein bisschen reden über Nachhaltigkeit, Krisenmanagement, Familienunternehmen, was die Herausforderungen sind eines echten Global Players hier am Standort Hamburg. Und die Helm AG ist ein besonderes Unternehmen, Familienunternehmen der dritten Generation. Und was sind da so aus deiner Sicht Familienunternehmen trotzdem so global unterwegs, so die besonderen Herausforderungen, Unterschiede vielleicht zum Konzern auch?
Ja, bei all den Themen, die du gerade anschneidest, brauchen wir länger als eine Stunde, glaube ich. Aber es liegt an dir.
Wir haben Zeit,
okay. Aber ernsthaft auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, in der Frage der Langfristigkeit, wie geplant und wie gedacht wird, ich glaube, das ist der Riesenunterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Früher hätte ich vielleicht noch Emotionalität noch hinzugepackt, wobei es gibt schon den einen oder anderen Konzern, also wenn ich an Airbus auch hier in Hamburg denke, wie sich die Leute mit dem Konzern doch identifizieren. Aber tendenziell hast du diesen Identifikationsgrad bei Familienfirmen auch nochmal als, sagen wir mal, Sonderkomponente.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber du bist ja auch noch gar nicht so lange wieder in Hamburg. Du hast ja in Düsseldorf, Istanbul auch viel gearbeitet. Und jetzt hast du nach Hamburg zurückgezogen. Ist das Heimathafen oder vermisst du, hast du ein bisschen Fernweh?
Also durch die Reisetätigkeit wird das Fernweh schon manchmal ein bisschen gelindert, aber ich bin ja seit 2009 wieder zurück, war 8 Jahre in Istanbul und es war schon eine tolle Zeit für mich persönlich. Das Land, du lernst eigentlich zwei Sachen kennen. Das eine ist, was du in Deutschland gut und schlecht findest, aber genau mit dieser Perspektive. Du lernst die Dinge, die dir fehlen, wirklich wertzuschätzen.
Was war das?
Bleibe ich mal bei Hamburg. Wie grün Hamburg ist und wie schön die Stadt wirklich ist, siehst du erst, wenn du nicht mehr da bist. Ja. Und dann fehlen dir die Parks, das Wasser. Mhm. Also es sind vielleicht auch diese, sagen wir mal, einfachen Dinge. Ja, nimm das Thema Müllabfuhr, dass die Dinge einfach da wirklich funktionieren und laufen. Und das ist dann doch ein bisschen chaotisch dann in anderen Ländern. Auf der anderen Seite, also die Herzlichkeit, Offenheit und auch teilweise Entspanntheit von den Menschen. Das ist da, wo du da nach Hamburg dann oder Deutschland auch guckst, wo du denkst, ein bisschen Portion von dieser Gelassenheit würde uns in Deutschland manchmal auch ganz gut tun.
Mhm. Bringst du diese Entspanntheit, Gelassenheit jetzt mit? Das mal so ein bisschen gehört, in der Helm AG gab es ja früher strikte Regeln und jetzt hast du auch sowas wie Homeoffice, Gleitzeit und so eingeführt.
Also tatsächlich nicht mit dem Auslandsaufenthalt zu tun gehabt, aber also nehme ich das Thema, auch wenn es eine alte Klamotte ist, Krawattenpflicht, ja. Also mir ist es egal, ob jemand eine Krawatte hat, ja oder nein. Entscheidend ist, was kommt dabei raus. Und ich glaube, dass diese Dinge sich auch entwickeln müssen. Ich musste auch zugeben, Gleitzeit, Homeoffice werden Dinge, die ohne Corona bei uns wahrscheinlich auch einen Tick später gekommen wären. Heute stellt das keiner mehr in Frage. Wobei, ich bin mit unserer Regelung froh. Wir haben es bei uns so geregelt, dass man dreimal in der Woche im Büro ist, aber das auch fest, dienstags bis donnerstags auf jeden Fall. Und damit hast du die ganze Thematik von wer ist wann da, diese ganzen Abstimmungsthemen reduzierst du damit dramatisch. So, weil jeder weiß, also in der Zeit sind die Kollegen dann vor Ort. Und ja, wenn ich freitags dann im Büro bin, so wie heute, dann fällt es mir manchmal ein bisschen schwierig, doch Lehrerengänge durchzugehen. Aber das gehört vielleicht zur Entwicklung eines Unternehmens dazu.
Klar. Ihr seid ja wirklich ein weltweit aktives Unternehmen, sehr erfolgreich auch in den Märkten, im Chemikalienbereich. Ich habe mal einen anderen Podcast von dir gehört, mal reingehört. Da hast du gesagt, das Erfolgsgeheimnis so halb im Scherz von deinem Großvater war ein guter Kaufmann, der günstig eingekauft, teuer verkauft und kein Service angeboten. Ist das immer noch dein Erfolgsgeheimnis?
Gott sei Dank gab es da eine Entwicklung, wobei das Thema Handel natürlich bis heute ein elementares Thema ist, wobei die Komponente an Partnerschaften, das ist ja sicherlich, wie sich der Konzern weiterentwickelt hat, das ist für uns heute der Schlüssel. So, sowohl in der Entwicklung des Konzerns auf wirtschaftlicher Seite, aber auch, wenn ich die Brücke mal schlagen darf, zum Thema Nachhaltigkeit, das würde ohne Partnerschaften absolut nicht funktionieren. Deswegen ist für uns schon das Thema Partnerschaft wahrscheinlich der Schlüssel auch für Nachhaltigkeit in der Chemie.
Das glaube ich. Und dann nachher, es gibt ja immer diesen kleinen Spruch, der Hamburger Kaufmann handelt mit Vertrauen. Das ist eben auch ein Nachhaltigkeitsansatz.
Sicherlich, aber auch wahrscheinlich eines der wichtigsten Elemente in der Frage der Partnerschaft. Ja, und ich glaube, das ist das, wofür Hamburg auch sicherlich steht. Ich meine, über 800 Jahre hat diese Stadt nun mal gelernt, wie sie mit anderen Kulturen und anderen Leuten doch höflich, aber auch, sagen wir mal, erfolgreich umzugehen hat. Und ich glaube, das tut uns auch in der Firma ganz gut.
Vielleicht kannst du noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen erzählen, was macht die Helm AG, in welchen Feldern seid ihr aktiv und warum ist für euch das Thema Nachhaltigkeit auch unternehmerisch so wichtig und wo seht ihr da eure Schwerpunkte?
Also wir sind an erster Stelle, sagen wir mal, im Feld der Chemie tätig. Ja, und das sind dann im Endeffekt die Felder, die klassische Chemie. Der ein oder andere guckt dann vielleicht oder runzelt die Stirn, aber du brauchst es jeden Tag, ja. Fängt beim Zähneputzen an, wenn du eine neue Wandfarbe
zu Hause. Ich habe in der Schule immer die Stirn gerunzelt.
Ja, ich muss ja auch zugeben, war bei mir auch nicht gleich das Lieblingsfach. Aber wie gesagt, damit die Wandfarbe an der Wand kleben bleibt, musst du das hier irgendwie dafür für Sorge tragen. Und das andere Beispiel, was man wahrscheinlich bei den meisten auch, wie bei uns zu Hause sieht, IKEA, ja. Also es ist nachher Späne, die in irgendeiner Form zusammenklebt und dann auch schön aussieht. Da spielt Chemie eine wesentliche Rolle. So, ist das Thema, wo sofort die Brücke zur Nachhaltigkeit geschlagen wird? Wahrscheinlich eher weniger. Also Chemie und Nachhaltigkeit steht wahrscheinlich bei den wenigsten, sagen wir mal, da irgendwo im Einklang. Trotzdem, und da komme ich in einer Sekunde drauf, ist das für mich untrennbar. Aber nochmal auf die Frage zurück. Das eine ist eben die Chemie, klassische Chemie. Das andere ist Feld Landwirtschaft. So, und da sind zwei Dinge, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel. Auch zwei Themengruppen, die auch nicht sofort gleich mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden. Noch nicht, ne? Aber daran sehe ich für uns auch die Zukunft und die Chance zugleich, weil auf der einen Seite, wenn ich mal bei der Landwirtschaft anfangen darf, wir wissen alle, die Weltbevölkerung wächst, die Agrarflächen sind limitiert und damit ist das wirklich Mathematik, nochmal auf deine Schullaufbahn zurück, zweite Klasse, du wirst pro Fläche mehr Ertrag rausholen müssen als am Vortag. So, wir wissen auch, wie wichtig dafür solche Produkte wie Düngemittel, Pflanzenschutzmittel sind. Gleichzeitig, wenn du im Bio aufgepasst hast, wissen wir auch.
Nicht so meine Domäne.
Gut, dann im Nachgang wissen wir aber mittlerweile genauso, wie wichtig es ist, eigentlich weniger von solchen Mitteln auf die Felder zu bringen. Und genau darin liegt ja die Krux oder der Widerspruch. Wie können wir das eine gewährleisten, aber dabei das andere nicht zu vernachlässigen? Und da die Lösung zu finden, die Schlüssel für diese Fragestellung, das sind genau die Themen, die uns bewegen und nach denen wir suchen. Und da gibt es positive Ansätze. Und da schließt sich für mich der Kreis, das alleine hinzukriegen. Also für uns, wir sind jetzt keine kleine Firma, sind aber auch kein Weltkonzern wie der BASF, aber selbst für die ist das ohne andere wahrscheinlich unmöglich. Und da auf Firmen zuzugehen, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen und die dann umzusetzen, das ist genau das, was eigentlich heute die Helm AG auszeichnet.
Mhm. Ja, spannend. Ich meine, wir wollen auch ein bisschen Nachhaltigkeit, nachhaltige, langfristige Perspektive im Familienunternehmen. Hilft natürlich auch immer in Krisensituationen, ne? Dass man da einfach entsprechend auch mal den Sturm ein bisschen weiter dann irgendwie guckt. Und mit Krisen kennt ihr euch ganz gut aus. Du hast angefangen mitten in der Corona-Pandemie hier bei der Helm 2020. Und wie war das? Ja? Hast du gedacht, Mensch, ich mache noch mal Pause und fang später wieder an? Oder wie war so die Erfahrung?
Ja, aber sicherlich eine bewegende Zeit. Ich würde sagen, gut war, dass ich nicht dann angefangen habe, sondern ich hatte in dem Augenblick ja dann die Leitung übernommen gehabt. Ja, so, und war ja dann offiziell, weiß nicht, 20 Jahre, 25 Jahre schon dabei. Ehrlich gesagt, ich dachte, ich wäre wahrscheinlich eines der best vorbereitetsten Personen auf die Übernahme einer Leitung einer Firma. Hatte die ganze Gruppe gesehen, war tendenziell in jeder Station unterwegs. Also ich kannte die Firma wirklich inside out, wie die Engländer sagen würden. Aber worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war, war dann genau dieses Ereignis. So, und wir haben einige wichtige Dinge selbst in der Corona-Zeit regeln können. Zum Beispiel mit einem unserer langfristigsten oder langjährigsten Partner die Firma, eine Beteiligung, die wir gemeinsam hatten, neu aufzustellen. Die uns dann auch die weitere Entwicklung ermöglicht hat. Und das funktionierte dann nur, weil du eben schon über Jahre die jeweiligen Partner persönlich auch kanntest. Also sagen wir, schwierige Gespräche online zu führen, ohne den anderen persönlich zu kennen, also grenzt fast an Unmöglichkeit, würde ich sagen.
Über verschiedene Kulturen hinweg.
Genau, so. Und aus der Ecke heraus. Und deswegen, ich denke, dass das Thema Digitalisierung, Online-Meetings viel zur Effizienzsteigerung beigetragen hat. Aber dann hast du auch mehr Zeit, dich um den Aufbau oder die Pflege von persönlichen Kontakten zu kümmern. Und die funktionieren eben dann nicht vor dem Bildschirm, sondern dann eben beim Abendessen an der Bar, wo auch immer du dann dich mit dem Fußballstadion. Ja. Okay, vielleicht nicht beim HSV jetzt, aber.
Ach, warum das ein anderes nicht Thema?
Komm mal, ja, das ist zu emotional, ich glaube. Da bin ich nicht kontrolliert genug, ein ordentliches Gespräch mit dem Partner zu führen.
Okay, aber nutzt du den Fußball auch für Partnerschaftsaufbau? Also gar nicht? Wie mal jemand einlädst? Oder?
Passiert auch, wobei. Es ist witzig zu sehen, wie sich das als Familienfreundschaftsevent entwickelt hat, aber es ist eine Mischung aus Familie und Geschäftspartnern.
Okay, ja, das ist gut. Weil ich sag mal, du hast auch von schwierigen Gesprächen in der Corona-Pandemie gesprochen. Du hast ja auch die Helm AG neu aufgestellt, umgebaut. Da ging es auch darum, glaube ich, wo gelesen, dass du auch richtig Arbeitsplätze abbauen musstest, umstrukturieren musstest und eben, glaube ich, 1500 Jobs weltweit. Ja, das ist natürlich auch keine ganz leichte Aufgabe. Und gerade wenn man sagt, emotionale Verbindung, Familienunternehmen und so, wie schwer ist dir das gefallen und was hat das mit dir gemacht?
Es war ein Punkt, Und nur, dass wir die Zahlen da richtig haben, wir sind heute 1500 Leute und wir hatten damals, waren wir bei 1700 und haben 200 ungefähr abgebaut. Es war nicht so, dass das Thema von heute auf morgen kam und nur wegen Corona kam, sondern es war einfach die Entwicklung der Firma, wie wir sie bis zu dem Zeitpunkt vorangetrieben hatten. Wir hatten bestimmte Dinge, die einfach schon länger keinen Sinn mehr machten. Um das vielleicht einfach nur mal ein bisschen ja, pragmatisch, plastisch zu beschreiben. Wir hatten zum Beispiel Kollegen und Tanks in Antwerpen. So, dann rief der Kollege in Antwerpen in Hamburg an, damit der den Logistiker in Brüssel anrief, damit der die Ware wiederum aus Antwerpen wieder freigab. Also wir hatten solche Doppelungen an Arbeiten. Historisch gibt es bestimmte Gründe, warum wir da hingekommen sind, aber es machte dann auch irgendwann keinen Sinn mehr, diese Doppelung. So, und sicherlich war das Büro in Benelux da am meisten betroffen. Also war ich dann auch persönlich dann da. Und das war alles andere als witzig. Jemand, der 30 Jahre oder mehr sogar in der Firma war, das zu erläutern, dass wir eben da reduzieren müssen. Da hat keiner applaudiert. Nur als du die Beispiele dann nanntest, warum wir die Sachen dann verändern, dann kamen auch solche Sätze wie, ja, das haben wir uns schon länger gefragt, warum wir das eigentlich so machen. Und deswegen war dir dann auch
hätte ich Bescheid sagen können bei der Antwort.
Ja, fair enough, wobei, also dich selbst abzubauen, das ist, glaube ich, die höchste Liga an Unternehmertum. Aber, aber zumindest war da ein gewisses Verständnis von den Kollegen dann da. Und deswegen würde ich sagen, haben wir diesen Schritt damals ordentlich bis wirklich gut gemeistert, weil wir sozusagen wirklich nachvollziehbar erläutern konnten, warum wir die Dinge machen. Und wirklich fast alle haben die Dinge dann auch so gesehen, ja, weil sie das täglich ja erlebt haben. So, und dann ist es dann die Frage, wie fair du dann mit den Kollegen umgehst und das ist wahrscheinlich dann auch wieder Unterschied zwischen Familie zu Konzern und deswegen bin ich froh, dass dieses Thema hinter uns liegt und wir uns auf neue Dinge konzentrieren können.
Und trotzdem bleiben die Krisen ja nicht aus. Ja, also wenn wir mal gucken, was aktuell so in der Welt los ist, das trifft euch ja als Global Player sicherlich auch erheblich. Zollverunsicherung durch Herrn Trump und ich sag mal, was sonst noch so unterwegs ist. Was macht das mit eurem Unternehmen oder wie geht ihr damit um? Ne?
Ja, erstmal kriege ich jetzt natürlich Kopfschmerzen.
Tut mir leid. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die USA unser größter Einzelmarkt sind, den wir im Konzern haben. Was dann allerdings dann doch beruhigt, wir sind nicht ein Komponentenhersteller, der bestimmte Teile nur in die USA liefert und sozusagen dann von den USA abhängig sind, sondern ein Großteil der Versorgung, die wir für den amerikanischen Markt haben, kommt aus den USA selbst heraus, also aus USA für die USA. So, das ist schon mal ein größerer Block, mehr als die Hälfte des Geschäfts. Und dann bei für uns strategisch wirklich großen, wichtigen Produkten. Das eine ist Methanol, zum Beispiel der Rohstoff für den Kleber von IKEA. Und das andere ist UAN, das ist ein Flüssigdünger. Beides produzieren wir in Trinidad, liefern das in die USA. Und von diesen beiden Produkten gibt es viele große Anlagen auch in den USA. Das wäre für uns oder für mich so der Moment gewesen, Mensch, das sind die Dinge, die dann wirklich Kopfschmerzen machen könnten. Was wir allerdings gesehen haben, ist, dass die Preise so weit, wie von vielen Ökonomen ja vorher gesagt, so weit angestiegen sind, dass sie diese Preise die Zölle eben auch mit inkludieren und dann auch die höheren Preise rechtfertigen. So dass wir, wie gesagt, einmal den einen Teil haben aus USA für die USA, dann die wichtigen großen Produkte haben die Preissprünge hingekriegt, um eben die höheren Zölle zu absorbieren. Und dann der Rest, da gibt es, sagen wir mal, Produkte, die dann auf einmal rausfallen. Aber es gibt auch Produkte, die, wo wir eine Chance sehen, dass die davon profitieren. Also da gibt es beide Konstellationen.
Und ich meine, das ist ja spannend, wo ihr Chancen seht, ja, vor allem welchen Märkten. Ne? Die Antwort ist natürlich dann auch häufig, die wir hören, selbst auch geben Unternehmen, neue Märkte erschließen, diversifizieren, verschiedene Absatzmärkte aufbauen. Ihr seid auch viel in Südostasien unterwegs. Und wo siehst du die größten Chancen auch für euch, aber vielleicht auch für deutsche Wirtschaft, Hamburger Wirtschaft insgesamt? Ne?
Da, wo es Schwierigkeiten gibt, gibt es auch eben Chancen, selbst in so einer Konstellation wie USA. Wir können jetzt die Zollthematik nehmen, wir können die Gasthematik sehen. Ich glaube, eines der wesentlichsten Punkte ist, dass man nie von einer Sache entscheidend abhängig sein darf. Weshalb auch was auch immer dann mit dem Markt oder mit einem Produkt dann oder Lieferanten dann passiert. So, für uns historisch war Asien immer der kleinste Teil. Und wenn man sich aber anguckt, wo das Wachstum ist, ist in den letzten Jahren schon auch Asien gewesen, so dass wir für uns selber schon vor der Zollthematik die Frage hatten, wie können wir in Asien weiter wachsen. Und da sind das dann natürlich die Länder wie Indien, aber auch Malaysia, Thailand. Und da verfolgen wir, statt alles von alleine aufzubauen, zu gucken, mit welchen Partnern können wir bestimmte Dinge machen und vielleicht im Zusammenschluss, dass wir uns bei denen beteiligen, dass wir da gemeinsam besser sind, als der jeweilige dann alleine unterwegs wäre. Und so sind wir dann zu dem einen oder anderen Joint Venture jetzt in den letzten 2 Jahren auch gekommen. Und ich denke, das wird auch in Zukunft für uns ein Feld oder eine Region sein, wo wir sicherlich mehr Augenmerk haben werden, aber wie gesagt, auch viel mehr aus der Langfristperspektive heraus als jetzt nur aus der reinen Zollthematik heraus. Mhm.
Und was aktuell natürlich so ein bisschen im Hintergrund ist, zumindest in der öffentlichen, auch politischen Aufmerksamkeit, ist das Thema Klimawandel. Also die nächste Krise, die damit verbunden ist, die halt auch durchaus immer wieder spürbar ist, aber angesichts der vielen akuten Bedrohungen, wie auch da sind, ein bisschen runterrutscht. Ich weiß, dass sich das auch persönlich sehr umtreibt, das Thema, und ihr da sehr aktiv seid, aber vor allem auch unternehmerisch natürlich da euch drauf einstellt und damit umgeht. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, warum macht ihr das, was macht ihr, was macht das mit eurer Wettbewerbsfähigkeit, dieser Nachhaltigkeitsansatz, und was kannst du uns da berichten?
Also ich finde es fast nicht nur schade, sondern fast verwerflich, wie schnell das Thema wieder von der Bildfläche in vielen Gesprächen oder in vielen Meinungen verschwunden ist, weil die Krise ist ja nicht verschwunden, und wir werden die Auswirkungen weiter sehen und wahrscheinlich mit der Vehemenz oder Heftigkeit auch noch weiterleben müssen, im schlimmsten Fall. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit, und da komponieren sich eben diese beiden Dinge. Das Thema Partnerschaften und Nachhaltigkeit ist für uns ein zentraler Punkt. Also im Endeffekt ist das der Schlüssel für die Nachhaltigkeit. Und ich möchte das vielleicht an einem Beispiel illustrieren. Wir hatten vorhin über diesen Konflikt gesprochen, weniger Düngemittel, weniger Pflanzenschutzmittel auf die Felder auftragen, wobei gleichzeitig höhere Erträge bekommen. Wir haben mit einer amerikanisch-englischen Firma denen geholfen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was auf biologischer Basis ist. Und das hilft den Pflanzen, die Nährstoffe in die Pflanze besser aufzunehmen. Das heißt also, du gibst ein kleines bisschen von einem biologischen Produkt dazu, und in der Summe hilft es dazu, dass du entweder mit denselben Düngemittelmengen mehr Ertrag kriegst oder, wenn du denselben Ertrag nur haben möchtest, weniger Düngemittel applizieren musst. So, und das sind genau die Dinge, die wir suchen und vorantreiben wollen. Dazu gehört eine Portion, sagen wir, unternehmerisches ja, Risikoportionchen dazu, aber das sind genau die Lösungen, die wir suchen.
Klar, aber die Risiken geht ihr ein, weil ihr auch die Geschäftschancen für euch da in der Zukunft seht.
Das eine, also wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit ist in einem Satz zu nennen. Das ist nicht entweder oder, sondern es gehört zusammen. Du kriegst das eine ohne das andere nicht hin.
Mhm. Klar, ein Unternehmen ohne wirtschaftlichen Erfolg ist auch nicht nachhaltig.
Danke, den Satz hätte ich auf den Lippen gehabt, aber der passt perfekt. Genau so ist das.
Ja, sehr gut. Ja. Ihr habt Nachhaltigkeit auch als Teil eurer Zukunftsstrategie im Unternehmen. Helmbild 2030 nennt sich das. Ja? Und kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern?
Im Endeffekt sind das genau diese Themen. Also wir bleiben im Feld der Chemie. Wir fangen jetzt nichts was komplett Neues an, weil gefühlt fängt bei mir an, kenne ich mich wenig aus. Ja, so. Aber es sind eben diese Beispiele, die ich gerade genannt habe. Aber das eine war ja, sagen wir mal, aus dem Feld der Landwirtschaft. Vielleicht das andere Beispiel ist aus dem klassischen Feld der Chemie. Schade, dass du jetzt hier kein Handy vor dir liegen hast, aber wahrscheinlich hast du auch eine Handyhülle. So eine Kunststoffhülle. Ja, genau. So. Und diese Kunststoffhülle kannst du eben aus im Endeffekt Chemie, die auf Öl basiert ist, herstellen oder eben aus Biomassenresten. So, und fairerweise die größte Anwendung für dieses Produkt, was BDO heißt, ja, ist es nicht die Handyhülle, sondern es sind Sportartikel, T-Shirt, alles was, sagen wir mal, elastische Fasern hat. Da ist dieser Rohstoff, dieses BDO. So, und
wenn. Ist in deinem Handy in der Hülle auch?
Ja, genau, ist, fairerweise ja. Das ist kein Leder, sondern auch nur Kunststoff. So, und das ist ein Produkt, was wir, ich bin wieder bei Partnern, zusammen mit der Familienfirma Cargill in den USA entwickelt haben. Haben da gemeinsam ja über 300 Millionen zusammen investiert und haben so eine Anlage für dieses Produkt jetzt in den USA aufgezogen, was hoffentlich jetzt im Juni anläuft. Oder die hoffentlich im Juni anläuft.
Wir gerne mal so ein bisschen Richtung Hamburg dann gucken. Ihr bezeichnet euch, also nach eigener Aussage hast du auch mal gesagt, wir sind ein sehr hamburgisches Unternehmen mit Niederlassungen in aller Welt. Ja? Mhm. So, also insofern nochmal vielleicht die Frage, was heißt denn sehr hamburgisch? Ja, könnt ihr mal ein bisschen definieren. Und wie siehst du die Zukunft des Standortes Hamburg? Ja?
Also die Antwort auf den ersten Teil der Frage ist sicherlich die Offenheit. Ja, also für mich ist Hamburg offen, ja, Tor zur Welt. Auch wenn, sagen wir mal, flughafentechnisch wir schlecht angebunden sind, eine alte Wunde, ja. Aber hilft nichts. Trotzdem schaffen wir es ja, Leute hier nach Hamburg herzukriegen. Und mit denen in diesem wirklich, sagen wir mal, hanseatischen Stil, Wort ist ein Wort, Dinge gemeinsam zu entwickeln, aufzubauen und dann umzusetzen. Ja, wie gesagt, vielleicht mit einer Portion oder Humor auch dabei, aber sagen wir mal, mit Freude Dinge gemeinsam entwickeln und auch dann umzusetzen. Das ist für mich, wofür Hamburg steht. Ja, Weltoffenheit und dann auch Dinge zu bewegen und nicht nur zu reden.
Ja, braucht man diese Tugenden, ja, oder diese Hamburger Werte, führen die uns auch in eine erfolgreiche Zukunft, ja? Wahrscheinlich ja, ja.
Aber wenn wir dann auch umsetzen, ja, also nimm Thema Fachkräftemangel, ja, so, wir können über Einreisebestimmungen, Gehälter, alles gerne drüber sprechen. Wenn wir es aber nicht schaffen, beim Wohnungsbau dafür zu sorgen, dass wir genug halbwegs bezahlbare, adäquate Wohnung haben, brauchen wir die anderen Themen überhaupt nicht zu besprechen. Ja, also, und ich würde sagen, da hoffe ich, ich höre auch, dass es, sagen wir mal, den Willen aus der Politik gibt, da Dinge zu bewegen. Aber das ist dann der genaue Punkt. Da müssen wir nicht nur reden, auch dann wirklich auch in die Umsetzung kommen. Weil, wie gesagt, ohne genug Wohnung wird es schwierig. Das ist eines der fundamentalen Schlüssel, die sicherlich für die Stadt heute und morgen und übermorgen von immenser Bedeutung ist. Mhm.
Wir arbeiten ja auch zusammen in der Handelskammer, auch an der Standortstrategie Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? So, und das Wovon ist natürlich der entscheidende Teil der Frage. Wo siehst du die größten Geschäftschancen oder Felder für den Standort Hamburg, wenn wir da auch mal so drauf gucken und vielleicht auch für euch dann hier mit Bezug zu Hamburg? Ja?
Klar. Ich denke, und das ist ja da auch der Dialog, den wir ja in der Kammer und dafür auch dann stellvertretend, was sind das, 180.000 Unternehmen, hoffentlich dann auch in Hamburg dafür stehen, dass wir gucken, wir können nicht alles gleichzeitig machen, sondern wir müssen gucken, wo kann sich Hamburg differenzieren? Was können wir in Hamburg besonders gut und was wollen wir dann vorantreiben, was dann einen großen Effekt für möglichst viele dann hat? Und sicherlich spielt der Hafen da eine Schlüsselrolle. Und zwar nicht nur als Hafen selbst, sondern auch als Industriestandort in der Summe, wo, wenn wir da geschickt vorangehen und dann auch wieder nicht nur reden, sondern auch umsetzen, Dinge bewegen, können wir viele Dinge und Unternehmen und damit Arbeitsplätze ansiedeln und damit Hamburg langfristig nach vorne bringen. Nimm das Thema, wie sind wir organisiert, welche Prozesse haben wir im Hafen. Wenn wir da wieder den nächsten technischen Sprung, also technologisch den nächsten Sprung hinkriegen, können wir, glaube ich, für Hamburg trotz der Anfahrt über die Elbe wieder einen Vorsprung uns erarbeiten, der, wie gesagt, in der Summe für viele Industrien, für viele Jobs dann sich positiv auswirken dürfte. Und so sollten wir, wie gesagt, uns 1, 2, maximal 3 Cluster aussuchen. Was sind die Dinge, die uns in Hamburg von anderen Regionen unterscheiden und die voranbringen?
Mhm. Hast du eine Idee? Kennst du Städte? Du bist ja viel unterwegs, reist viel, unternehmerisch unterwegs. Wo sagst du, daran müssen wir uns orientieren? Was könnte so eine Vorbildstadt für Hamburg sein?
Vorbild, aber bitte in bestimmten Aspekten. Das kommt ein bisschen wieder auf mein Beispiel oder auf meine Geschichte von Istanbul oder Türkei zurück. Es gibt viele Aspekte, die gut sind, aber es gibt auch bestimmte Aspekte, da wo wir in Hamburg oder in Deutschland stolz sein sollten und die sollten wir auch weiter pflegen. Aber auf die Frage zu antworten, ist sicherlich Singapur ein Beispiel aus verschiedenen Aspekten. Erstens, die haben einen Plan für die Stadt, in dem Fall ist es das Land, wie sie die Dinge vorantreiben. Ja, und da ist auch diese Cluster oder sagen wir Cluster, die Schwerpunkte zu nehmen, was entwickeln wir weiter, wo wir uns von anderen dann unterscheiden und das vorantreiben. Und dann auch, wie gesagt, dann pragmatisch diese jeweiligen Industrie unterstützen und dann voranbringen. Und in dem Zusammenhang sind die extrem auch nachhaltig getrieben. Also das spielt in Singapur auch eine Rolle. Ist das Thema Menschenrechte, Überwachung jetzt das Thema, wo ich die als Benchmark nehmen würde? Wahrscheinlich weniger. Aber in der Summe ist da wirklich, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahrzehnten dort entstanden ist, das als ein, vielleicht das positive Beispiel zu nennen, woran wir uns, sagen wir, die guten Dinge abkopieren sollten. Mhm.
Langfristige Planung ist, glaube ich, ein Thema, was Unternehmen wirklich brauchen, um am Standort zu halten. Und ich glaube, das wäre auch wichtig für Deutschland insgesamt, für Hamburg, so eine langfristige Strategie zu haben. Du bist ja auch großer Sport, insbesondere auch Olympia-Fan. Ne? Also ich möchte nicht mehr HSV weiter sprechen, keine Sorge. Aber dass wir sozusagen auch gucken. Also es gibt ja aktuell die Diskussion rund um eine deutsche Olympia-Bewerbung und Hamburg ist mit dabei. Ja, also und einer von möglichen Ausrichter Städten, Region 2040, 2044 wären sozusagen dann die Sachen, also wirklich 15, 20 Jahre dann hin. Siehst du sowas positiv? Kann sowas im Standort was machen, so eine Langfristperspektive? Und was hältst du davon von der Idee?
Also ich war schwer enttäuscht, als wir kurz davor waren, uns dazu zu bewerben und das dann nicht geklappt hat. Sodass in der Summe ich dieser Idee erstmal für Deutschland gesprochen, also sehr begrüße und es passiert wahnsinnig viel in einem Land. Das letzte Beispiel war die Europameisterschaft. Ja, also wie viel positives Momentum trotz dieser kurzen Zeit ist in Deutschland doch wieder passiert. So, und dann werden auch viele Projekte, die manchmal ein bisschen schwieriger sind, dann auch angegangen und dann umgesetzt.
Ein bisschen als Katalysator, ne?
Genau, ja. So. Und ich ziehe den Hut, was die Franzosen oder die Stadt Paris da wirklich auf die Beine gestellt hat. Auch da ein Beispiel, wie viel nachher dann...
Aber es war schon ein bisschen Phantomschmerz, dass das nicht bei uns war. Ne?
fair enough. Aber dann als Europäer gesprochen, schön, dass es zumindest in Europa war. Es ist natürlich schon ein riesen Kostenblock, den man hat. Ist der für egal welche Stadt in Deutschland zu rechtfertigen? Das wäre meine erste Frage, die ich in dem Zusammenhang hätte. Und die zweite, wenn man das dann eben dann bewegt, sollte dann nur eine Region davon profitieren, sondern müsste dann nicht, sagen wir mal, am besten das ganze Land in irgendeiner Form profitieren. Ich denke, Hamburg hat sicherlich den einen oder anderen positiven Aspekt und Facette, nämlich das ganze Thema Wasser als, sagen wir mal, als Überschrift, kann man sicherlich einen Teil abbilden. Und dann auch die Hindernisse, die es dann gibt, dann in dem Sinne für alle dann auch aus dem Weg räumen.
Mhm. Ja, das ist eine spannende Perspektive. Bleiben wir auf jeden Fall dran, das ist keine Frage. Und ich würde gerne so zum Schluss noch ein bisschen auf dich so als nochmal persönlich ein paar Fragen stellen. Du bist ja...
Das Mikro fällt gerade aus.
Ja, so, das ist, hast du so gedacht.
Aber, hatte ich gehofft, ja.
Wir haben ein Backup.
Ja, okay,
so.
Gut.
Aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen. Du bist ja in Mexiko geboren. Mhm. Ja, so, und das ist ja erstmal spannend. Deine Familie war da, aber vielleicht kannst du noch mal einen Tipp geben für unsere Hörerinnen und Hörer. Wo kann man am besten mexikanisch essen gehen in Hamburg? Ja?
Okay, die Antwort ist einfach an der Ecke Mexikostraße. Ich glaube, gab es oder gibt es noch einen Mexikaner, der ist wirklich gut. So, aber ansonsten hat das sicherlich mein Leben schon beeinflusst, wobei man fairerweise sagen muss, es waren die ersten 7 Jahre, die ich da gelebt habe, kam dann nach Deutschland, musste wie viele Ausländer hier auch erstmal Deutsch lernen, was furchtbar war.
Sprichst du dann besser Spanisch?
Oder? Nein, also Deutsch ist schon, die Muttersprache schon geworden oder ist. Aber nimm das Thema der Artikel. Zumindest weiß ich bis heute nicht, ob es dafür eine Regel gibt. Ich glaube, du musst es wirklich auswendig lernen. So, und so war das. Dann bin ich mit meinen Freunde und Freundinnen zur Schule gefahren.
Ich muss mit meinen Kindern immer so Grammatikregeln lernen jetzt. Ja,
genau, aber dann, es gibt keine Regel für die Artikel, oder?
Nee. Ich könnte sie nicht aussagen.
So, und das habe ich dann genauso damals erlebt und so musste ich dann, wie gesagt, mit den Freunden auf dem Weg zur Schule, ist es der, die, das Auto, die Auto? Nein, falsch. Und so habe ich es dann auf dem, sagen wir mal, harten Weg gelernt. Aber ist schon, sagen wir mal, die Sprachen öffnen dir das jeweilige Land. Also in Deutschland ohne Deutsch, das funktioniert aus meiner Sicht genauso wenig. Und so ging es mir in der Türkei. Da musste ich auch irgendwann Türkisch lernen. Es war katastrophal, aber ich verhungere nicht, würde ich sagen. Aber zumindest habe ich jetzt auch ein Verständnis, warum der eine oder andere türkische Mitbürger so komisch Deutsch spricht, weil die Sprache ist spiegelverkehrt. Das heißt, wir fangen ja mit dem Sinn, wer was macht am Anfang des Satzes und bei denen kommt es erst ganz am Ende. Und deswegen hört sich das manchmal für uns ein bisschen komisch an, ohne dass wir sofort wissen, warum eigentlich der Satz so komisch klingt. Aber
ja, deswegen, andersrum für die Türken, genau.
Genau so ging es mir dann denen oder denen da auch. So, und aus der Ecke heraus, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch wieder die Offenheit hat, sich mit der jeweiligen Sprache auseinanderzusetzen und die zu lernen. Aber dann bietet das oder öffnet sich dann ein Land auch viel mehr, als wenn du das nur radebrechen oder gar nicht kannst.
Und war für dich eigentlich immer klar, so in deinem Lebensweg, Familienunternehmen, Tradition, dass du in die Helm AG einsteigst oder hast du auch andere Pläne?
Es waren ehrlich gesagt meine schlechten Verhandlungskünste, die mich zur Firma brachte, weil siehst du zwar leider nicht mehr, Ich war früher ein ordentlicher Schwimmer, würde ich sagen. So, aber das ist ja die, ich würde sagen, mit die billigste Sportart, die es gibt. Ich meine, was brauchst du? Ein Handtuch, ein paar Badehosen, Badelatschen, Schwimmbrille. So, und das habe ich mit großer Begeisterung und Liebe gemacht. Damals im Dulsbergbad. So, und dafür brauchst du ja kein Geld, ja? Wie gesagt, wenn du 6-7 Mal die Woche da bist, gibst du auch kein Geld aus. So, und als ich dann aufhörte und dann ins Kino wollte, die eine oder andere Freundin mal ausführen wollte, reichte das Geld nicht. Und meine Verhandlung eben, wie gesagt, war nicht erfolgreich, mein Taschengeld zu erhöhen. Und so habe ich dann eben bei Bauhaus oder irgendwelche Studentenjobs gemacht. Und irgendwann machte ich einen komischen Kommentar gegenüber meinem Vater, dass ich da unzufrieden war. Und dann fragte er, warum arbeitest du nicht in den Ferien bei uns? Und dann habe ich gesagt, das klingt doch gar nicht schlecht. Und dann sagte er so, ich sorge dafür, dass du während den Ferien genug verdienst, sodass du in der Schulzeit nicht arbeiten musst und dann verdienst du in den nächsten Ferien wieder Geld. Ich so, cool. So, dachte, das ist der Deal meines Lebens. Wurde dann, ehrlich gesagt, auch der Deal des Lebens.
So, hat ja was gebracht. Ja.
Genau. Und, aber dass ich dann im Lager dann anfangen durfte, das war nicht zumindest im ersten Gespräch, sondern als ich dann nur wusste, wann ich wo wie sein musste, nämlich Montagmorgen um 7 im Freihafen. Deswegen habe ich allerhöchsten Respekt vor den Kollegen.
Und dann hast du den Ehrgeiz entwickelt, dass du...
Ja, es war dann, wie gesagt, nach 5-6 Ferien habe ich gedacht, es muss doch noch mehr geben, als nur Container auszuräumen. Und so habe ich angefangen und merkte dann, was die Firma eigentlich macht. Und das gekoppelt mit der Chance, ins Ausland zu gehen, weil das war schon irgendwo ein Treiber. So bin ich sozusagen in der Firma gelandet. Ich würde sagen, die Karotte geschickt hingehalten. Das war so, wie es bei mir dann
Machst du das mit deinen Kindern auch?
Den ich schon mal erzählt hatte, funktioniert das nicht, aber ich habe die auf die eine oder andere Geschäftsreise mal mitgenommen und vielleicht entwickeln sie darüber den Geschmack. Mal gucken. Also auf jeden Fall sollen die das machen, was denen Spaß macht. Du musst Freude haben, sonst ist das nicht zu wuppen.
Ein bisschen hast du ja wahrscheinlich auch noch vor dir, beruflich. Und also mindestens mal bis Hamburg 2040. Ja? Und deswegen vielleicht auch nochmal so eine klassische Abschlussfrage in diesem Podcast natürlich. Was würdest du dir wirklich wünschen für Hamburg 2040? Was müssen wir heute machen, damit Hamburg immer noch so attraktiv ist wie heute und damit die Helm AG auf jeden Fall auch noch einen Hauptsitz hat in Hamburg 2040?
Also fange ich mit dem letzten Teil an. Also was anderes als Hamburg kann ich mir nicht vorstellen für die Helm AG. Also das wird auch so bleiben. Angenommen, wir beide lesen die Zeitung. Es ist jetzt, weiß nicht, 15. Juni 2040 und wir sehen, dass sich diese zwei Cluster oder hoffentlich dann vielleicht sogar drei Cluster wirklich positiv entwickelt haben. Und dass wir mit Stolz berichten können, dass wirklich die Stadt gewachsen ist, weil wir auch genug Wohnungen bereitgestellt haben. Also wenn wir das beide dann in der Zeitung lesen können, dass wir, so wie wir uns gerade darüber unterhalten, welches Modell oder ja welches Vorbild gibt es, dass wir beide sagen können, das ist Hamburg für die Welt. Ich glaube, dann da können wir uns abklatschen. Dann hat die Stadt alle Beteiligten dann was Tolles geleistet.
Mhm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Daran arbeiten wir. Und ich sag mal, ich danke dir sehr für das spannende und vielseitige Gespräch und diese schöne Abschlussvision, dass wir selber auch ein bisschen Vorbildcharakter entwickeln wollen. Und ich glaube, wir haben eine Menge über Krisen als Chance, aber eben in einer Langfristperspektive dann auch gelernt hier. Und insofern ganz vielen Dank. Ja?
Vielen lieben Dank, hat mich auch gefreut.
Das war unsere heutige Folge zum Thema Nachhaltigkeit und Krisenmanagement. Vielen Dank an Stefan Schnabel für die spannenden Einblicke und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt es doch gerne weiter, abonniert unseren Kanal und lasst doch am besten auch gleich noch eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch persönlich erreichen über meine Social-Media-Kanäle. Schickt mir da auch gerne eure Fragen für die nächste Folge. Die Links findet ihr in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ne?
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.